Mein Name ist Dr. Bodo Schiffmann, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Arzt für Notfallmedizin.
Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben in Seniorenheim. Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Vielen Dank, der Kaffee ist hervorragend.
Schön. Ja.
Die Tasse habe ich übrigens auf der Bustour geschenkt bekommen. Das hat einer designt und ich habe sie dann nachbauen lassen mit seiner Erlaubnis. Also es ist nicht mein Design, sondern es hat sich ein Zuschauer von meinem Kanal ausgedacht und hat die mir geschenkt und ich liebe sie. Und jetzt haben wir ein paar davon, weil wir haben sie nachmachen lassen, weil eine war ein bisschen wenig.
Alles außer Mainstream. Sehr schön. Die Bedeutung der Distel, falls die Zuschauer das nicht kennen?
Es ist lustig. Wir sind in unserer Straße spazieren gegangen und da war eine Distel, die da gewachsen ist. Und ich habe die, weil ich gerne Blumen fotografiere, habe ich die fotografiert. Und ich habe in der Corona-Zeit alles gesammelt, was so ein bisschen wie ein Coronavirus aussieht, um das für den Kanal zu benutzen. Und lustigerweise hat mich die Mechthild sogar dabei fotografiert, wie ich die Distel fotografiert habe. Mhm. Und daher kommt dann am Ende das Symbol. Mittlerweile, darf gerne verwendet werden, ist unser schöner, kleiner, freundlicher Coronavirus und ist ungefähr genauso gefährlich.
Das heißt, ihr trinkt, genau. Das heißt, ihr trinkt ganz oft euren Kaffee aus dieser Tasse.
Ja.
Wie können wir uns denn so einen Tag von Bodo und Mechthild hier in Tansania vorstellen?
Das fängt an damit, dass man die Kinder zur Schule bringt und das geht recht früh los. Also bei Magnus war das früher so, Gott sei Dank im Moment nicht, weil er im Internat mittlerweile ist. Und vorher war das so, dass er jeden Morgen 5.30 Uhr aufgestanden ist. Jetzt ist es mittlerweile 6.30 Uhr und dann bringe ich meine Tochter zur Schule, komme zurück, dann sind wir erstmal für uns. Ja, und dann geht's in das Alltagsgeschäft. Also sei es jetzt hier mit dem Hotel oder für mich heißt das ja auch dann, dass ich dann ins Studio gehe, Sachen vorbereite und natürlich auch all das, was hier mit zusammenhängt, weil auch hier hat man Buchhaltung, Einkäufe und Ähnliches. Das ist ja auch ein normales Hotel. Also insofern muss man auch erstmal lernen. Das ist dann auch manchmal ganz spaßig, weil so wie wir das gewohnt sind mit Internetbanking und Ähnlichem, es funktioniert hier wirklich sehr gewöhnungsbedürftig für einen Westeuropäer.
Mhm. Und du, Mechthild?
Ich wollte gerade noch kurz hinzufügen, es ist kein normales Hotel, es ist ein Zufluchtsort für Menschen, die einfach zur Ruhe kommen möchten und sich nicht erklären müssen, die einfach wissen, dort werde ich verstanden, dort werde ich mit meiner Meinung akzeptiert und muss nicht wieder in den Kampf gehen.
Schön, das ist sehr, sehr schön. Jetzt frage ich euch beide. Ihr seid hier ja sehr gut angekommen in Tansania. Es scheint nach außen hin auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Es scheint ein wundervolles Leben zu sein. Trotz allem, gibt es so etwas wie Schattenseiten? Gibt es so etwas, was ihr wirklich schmerzlich vermisst hier?
Es ist so, wir sind hier, ich fühle mich immer wie so ein Vogel in einem goldenen Käfig. Das ist definitiv ein goldener Käfig. Es ist wunderschön hier, die Menschen sind lieb und uns geht es wirklich sehr gut. Aber die Tür ist zu, weil unsere Anwälte uns sagen, wir sollten es nicht riskieren, nach Deutschland zu gehen, obwohl uns nicht bekannt ist, dass irgendwas gegen uns vorliegen würde. Also kein Haftbefehl oder Ähnliches. Sondern im Grunde genommen gibt es keinen Grund. Aber alle Anwälte sagen, mach das bloß nicht, Weil ihr seht ja, was bei Rainer Füllmich ist, was bei Michael Ballweg ist, was bei Habich war, was bei Witschel ist und ähnlichem. Im Zweifelsfall erfindet man einen Grund. Und wenn man sich vorstellt, als Deutscher, der sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, ich meine, ich hatte, bevor das losging, angefangen, Hubschrauberschein zu machen, konnte ich ja auch nicht fertig machen. Und da hat man mich ja geprüft, auch vom Verfassungsschutz wegen Luftsicherheitsgesetzen, das ist eine der höchsten Sicherheitsstufen. Also wirklich ein Tadel, völlig astreine Vita. Und dann auf einmal wirst du behandelt wie ein Verbrecher, obwohl du nichts weiter gemacht hast als deine ärztliche Pflicht, Menschen zu informieren über Gefahren oder deine Einschätzung weiterzugeben, weil das musst du als Arzt und das darfst du nicht. Und festzustellen, dass du immer noch zensiert wirst und dass man dich immer noch beschimpft und dass man dir Schmähnamen gibt, das ist echt heftig, weil das ist ja trotzdem unsere Heimat und wir sind hier. Ja, gefangen in einem goldenen Käfig. Das ist schon, das trifft das am besten. Ich kann hier meine Lieder singen im Studio und ich bedanke mich bei allen, die mir Futter reinschmeißen und finde ich sehr schön oder die mir applaudieren oder mir gerne zuhören. Aber ich würde vielleicht diese Lieder auch gerne in Deutschland singen.
Was vermisst du?
Ich vermisse Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Freiheit. Und die habe ich nicht.
Mechthild, was vermisst du?
Ich vermisse am meisten meinen Beruf und meine Patienten. Ich habe für meinen Beruf gebrannt und habe wirklich das geliebt, Menschen zu helfen und besonders in den letzten Jahren als Traumatherapeutin. Und ich weiß, ich wäre jetzt gerade so wichtig in Deutschland, um den ganzen traumatisierten Patienten zu helfen. Und das tut mir einfach in der Seele weh, dass ich denen jetzt gerade nicht zur Verfügung stehen kann. Mhm. Es ist wirklich sehr bedauerlich.
Ja, das verstehe ich gut.
Ja.
Gibt es sonst noch etwas, was du vermisst?
Naja, hier gibt es zwar wirklich fast alles, aber manche Dinge gibt es eben nicht.
Zum Beispiel?
Ja, die deutschen Autobahnen, wenn man wirklich ohne dass ein Schlagloch kommt, Auto fahren kann. Es gibt keinen weißen Spargel oder frische Erdbeeren, die wirklich schmecken nach Erdbeeren. Oder es gibt im Supermarkt noch nicht einmal Sauerkirschen im Glas. Also weil einfach hier keine Kirschen wachsen können, weil es hier keinen Winter gibt. Der Kirschbaum braucht auch den Frost. Winter und den Frost. Mhm. Und es ist schon so, so eine Schwarzwälder Kirschtorte hat schon was.
Ja, zweifelsohne.
Wir können sie euch nicht mal schicken.
Nee, aber irgendwann wird es wieder so sein.
Bodo, seit Februar 21 lebst du mit deiner Frau und mit deinen Kindern jetzt hier. Wann war für dich klar, dass ihr diesen Schritt gehen müsst oder wollt?
Das ist so die Geschichte, die nicht wahr ist. Wir sind ja nicht geflohen, sondern wir sind in Urlaub gefahren. Und zwar tatsächlich in Urlaub gefahren. Wir hatten eine Hausdurchsuchung in unseren Privaträumen und Praxisräumen. Und danach waren wir tatsächlich traumatisiert. Und es war im Februar 2021. Und in Baden-Württemberg gibt es sogenannte Faschingsferien. Das heißt, unsere Kinder hatten schulfrei, mal abgesehen von sowieso Lockdown oder beziehungsweise in dem Fall dann Homeschooling. Und wir waren dann wirklich so, dass wenn ein Postbote vorgefahren ist oder was ähnliches, dass wir immer dachten, jetzt kommt die Polizei schon wieder. Meine Hausdurchsuchungen dienen ja in erster Linie mal dazu, dass die Nachbarschaft das mitkriegt und dass man eingeschüchtert wird. Und es ist so, du wirst dadurch traumatisiert, weil du hast nichts gemacht, kriegst ungefragt Besuch, irgendjemand wühlt in deinen Sachen rum und nimmt Sachen mit, die ihm nicht gehören. Also wirst quasi, ich würde mal sagen, für mich ist das ein bewaffneter Raubüberfall durch den Staat ausgeführt, weil er nimmt ja von dir Sachen weg. Und dann war ein Freund von uns, Roger Bittel, kennt vielleicht der eine oder andere von Bittel TV, der ist ein paar Tage vorher, weil er mit jemandem ein Interview geführt hat, der in Sansibar lebt, nach Sansibar und hat gesagt, ich möchte mir das mal dort angucken. Und ist da angekommen, hat mich angerufen und hat gesagt, du, die sind alle völlig normal. Ich habe keinen PCR-Test gebraucht, hier trägt keiner Maske, musst du dir anschauen. Und wie gesagt, wir hatten gerade Ferien, dann habe ich gesagt zu meiner Familie, wisst ihr was, wir fahren jetzt nach Sansibar und wir machen da jetzt einfach für die Faschingsferien Urlaub. Hinflug gebucht, Rückflug gebucht, wir hatten nur Handgepäck dabei für ein paar Tage.
Als dann diese Tage dem Ende zugingen, bekamen wir auch dann eine Nachricht von den Schulen der Kinder, dass, wenn sie zurückkommen, das Homeschooling weitergeht. Ich sage, Entschuldigung, aber dann brauche ich nicht zurückzugehen, weil wir haben ja unsere Praxisräume, ich habe den Server aus den Praxisräumen entfernt, weil mir klar war, dass das war die zweite Hausdurchsuchung, muss man dazu wissen, sie waren schon mal vorher da. Und dann habe ich mir gedacht, die haben nicht gefunden, was sie gesucht haben, die kommen wieder. Und dann habe ich Anweisungen gegeben, dass man den Server aus der Praxis entfernt. Habe das auch mitgeteilt, weil ich mir dachte, hat eine gewisse Schutzwirkung. Auf jeden Fall kamen sie dann im Februar zu uns und wollten genau diesen Server haben. Also muss ich das vorstellen. Hier war die Frage, ob ein paar Maskenatteste ausgestellt wurden. Und man wollte unsere Patientenakten komplett beschlagnahmen mit 85.000 Patienten drin. Da ich als überregional mit einer Schwindelambulanz tätig war, wir hatten auch durchaus prominente Gäste, Spitzensportler, wir hatten Astronauten bei uns, wir hatten also die wirklich sehr viele Leute, die jetzt nun mal überhaupt nichts mit Masken oder Corona zu tun hatten, und der ein Richter unterschreibt, dass alle Patientenakten beschlagnahmt werden können von Jahren. Ja, ich meine, ich habe diese Praxis 2006 mit meiner Frau zusammen übernommen, ausgebaut, irgendwann zu einer Schwindelambulanz umgebaut. Meine Frau hat einen eigenen Schwerpunkt gehabt, ich einen eigenen. Wir waren dort als Gemeinschaftspraxis tätig. Und man wollte also diese Server wegnehmen, und ich habe diese Server vorher entfernt. Ich hätte aber, wenn ich zurückgehen wollte und wollte in meiner Praxis weiterarbeiten, dann hätte ich diese Server wieder aufbauen müssen. Nun kann man sich an drei Fingern abzählen, dass sie dann sofort wiedergekommen wären und hätten gesagt, und jetzt hätten wir gern das. Und da diese Praxis, die ich hatte, so ein bisschen ja sehr hochtechnisiert war, also alles basierte auch auf Computerdiagnostik und Ähnlichem, das kannst du nicht mal eben neu installieren, sondern das ist eine Sache, da müsstest du quasi deinen Server wieder ans Netz bringen. Und in dem Moment war klar, dass die Polizei wieder kommen würde. Zurück nach Sansibar. Für meine Kinder hieß das, sie würden jetzt Homeschooling weitermachen. Wir konnten eh nicht arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleiben wir hier. Ja, und dann hat sich die Sache immer weiter verlängert zu der damaligen Zeit. Das war ja, das Positivste an Covid war ja, dass man Flüge verschieben konnte, wie man wollte. Das heißt, man hat einfach gesagt, nee, ich habe Schnupfen, ich fliege nicht. Und dann konnte man den Flug, ohne ihn stornieren zu müssen, kostenlos weiter nach hinten schieben. War in dem Fall ganz angenehm. Und waren am Ende tatsächlich 9 Wochen in Sansibar, und dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir aber langsam zurück. Und dann haben wir gedacht, nee, aber jetzt waren wir in Afrika, und meine Tochter hat mit einer Freundin telefoniert und die hat gesagt, hast du schon Elefanten gesehen? Und dann haben wir gedacht, nee, jetzt sind wir das erste und vielleicht einzige Mal in unserem Leben in Afrika, dann sollten wir jetzt vielleicht doch noch eine Safari machen. Und dann haben wir beschlossen, eine Kurzsafari zu machen, über 3 Tage, waren dann Lake Manyara, Ngorongoro-Krater, Serengeti und zurück. Das ist das, was so quasi jeder Tourist aufs Auge gedrückt kriegt. Kleiner Geheimtipp, sind nicht die besten Parks, also es gibt bessere Möglichkeiten. Und dann sind wir da so hin und haben festgestellt, Mensch, das Wetter hier ist viel besser. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir geben der Sache jetzt mal noch eine Chance. Lass uns einfach mal noch ein paar Wochen ans Festland gehen, nicht auf die Insel, weil hier ist es einfach ein bisschen windiger, es ist luftiger, es ist eine angenehmere Temperatur als auf Sansibar, und haben uns dort in dem Airbnb eingebucht, und meinen Kindern fiel so langsam die Decke auf den Kopf, und dann haben wir angefangen, uns internationale Schulen anzuschauen. Und dann war meine Tochter in einer internationalen Schule eine Woche. Mein Sohn wollte nicht, aber sie wollte eine Woche hospitieren. Und am Ende der Woche sagt sie, also es ist mir völlig egal, auch wenn die alle wieder normal sind in Deutschland, ich möchte meine Schulausbildung hier fertig machen. Dann hast du ein Problem. Ja, du hast auf der einen Seite ein Kind, und zwar zu dem Zeitpunkt auch nicht genau klar, warum sie das gesagt hat. Das wurde uns erst später klar, dass sie das da fertig machen will. Der Grund war wahrscheinlich gar nicht, dass die Schule so toll war. Abgesehen davon ist die Schule toll. Also sie ist deutlich besser als das, was man in Deutschland macht. Weil der Schüler steht da im Mittelpunkt. Man sucht nach den Stärken des Schülers. Die werden wirklich unterstützt, und du wirst nicht runtergemacht. Da heißt es nicht, du kannst das einmal eins nicht, sondern da heißt es ganz einfach und ergreifend, ich freue mich im nächsten Jahr mit dir am einmal eins arbeiten zu können. Also diese Schulen waren möglicherweise das nicht für sie der Hauptgrund, sondern wir haben am Ende gemerkt, dass sie auch stark traumatisiert war, weil sie nämlich im Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim von den Lehrern am Eingang immer aufgehalten wurde. Und die haben dann zu ihr gesagt, hier, zeig mir mal deinen Attest, weil sie keine Maske getragen hat. Und dann musste sie sich als Zehnjährige anhören. Deine Eltern sind ja gar keine Ärzte, das ist kein echtes Attest und sonstiges. Und es ging jeden Morgen so. Und in der Klasse separiert worden und ähnliches. Also wirklich übler Psychoterror. Und das haben wir aber erst im Laufe der Zeit kapiert, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund war, warum sie froh war, dass sie nicht wieder zurück muss. Mhm.
Noch einmal zurück zu den beiden Hausdurchsuchungen. Die eine fand also in der Praxis statt und die andere aber wirklich bei euch zu Hause.
Und man muss wissen, die erste Hausdurchsuchung in der Praxis hat dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat. Das heißt, sie hat sich die Atteste angeschaut und hat dann gesagt, ja, die sind gerechtfertigt, das ist okay, und hat das Verfahren offiziell eingestellt, dass wir angeblich falsche Maskenatteste aussagen. Und trotzdem kamen die normal. Es gibt der Sache ja nochmal ein besonderes Geschmäckle, das wissen auch nicht viele. Aber wir waren übrigens dann immer noch nach wie vor mit einem Koffer mit unserem Handgepäck unterwegs. Also man lernt mit der Zeit auch, wenn man dann am Ende länger als 9 Wochen irgendwo ist, dass man mit viel weniger im Leben auskommt. Und das ist auch sehr schön.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nochmal zu diesem Fakt, dass die zweite Hausdurchsuchung bei euch im privaten Umfeld stattgefunden hat. Beschreibe unseren Zuschauern einmal dieses Gefühl. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man es nicht weiß. Beschreibe dieses Gefühl, wenn da fremde Menschen in dein Privatestes kommen, wo du eigentlich dich und deine Familie sicher haben willst und behütet glaubst. Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist unfassbar. Also es kommt jemand rein, zeigt dir ein Blatt Papier. Es war dann sogar noch ein Staatsanwalt mit dabei. Wahrscheinlich wollten sie da besonders sicher gehen, dass sie nichts falsch machen. Also es war nicht nur ein Zeuge dabei. Beim ersten Mal war nur ein Polizist gewesen und noch ein begleitender Zeuge, ein Offizieller von der Stadt. Diesmal war ein Staatsanwalt mit dabei. Und der hat uns dann direkt eröffnet, dass also dieselbe Ausstattung nochmal bei uns in Praxisräumen steht. Und dann hat man mir gesagt, ich soll jetzt zu den Praxisräumen fahren und meine Frau war da alleine und unsere Kinder waren oben. Es wurde auch in die Kinderzimmer reingegangen, es wurde den Kindern etwas weggenommen, was gar nicht erlaubt ist. Man darf das nicht, und zumal diese Kinder ja während dieser Homeschooling-Zeit auf ihren iPads und sowas darauf angewiesen waren, die zu haben. Und sie sind also in das Kinderzimmer auch rein und haben denen die iPads weggenommen. Also es ist unvorstellbar. Aber danach war ich weg. Das heißt, diesen Teil der Geschichte muss meine Frau ergänzen, was sie zu Hause gemacht haben, weil ich musste dann zur Praxis gehen und dann hatte ich dort einen Staatsanwalt ebenfalls und auch einen Polizisten. Das war eigentlich ganz witzig, muss man sagen, weil ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch im Video gesagt, dass der Rechner nicht da ist. Und dann sagte der zu mir, ja, das haben wir gehört und deswegen sind wir ja hier, weil vielleicht haben sie ja gelogen. Sag ich, naja, habe ich ihnen einen Raum aufgemacht, habe ihnen das gezeigt, die Stelle, wo ein Haufen Kabel aus der Wand hing, und habe gesagt, hier stand der Server. Ja, da ist ja nichts. Sag ich, ja, ist ja logisch, dass da nichts ist, weil ich ihn ja weggenommen habe. Ja, das wüssten sie jetzt nicht. Ja, dann versiegeln wir jetzt die Praxis und dann kommen wir morgen mit den Computerexperten von Baden-Württemberg nochmal wieder. Völlig absurde Situation, ein kleiner Ding. Wir haben also in unserer Praxis, lass mal kurz rechnen, 8 Räume gehabt und eine Küche, in der sie nicht drin waren. Also ich habe eine Tür aufgeschlossen, sie ihnen gezeigt, gesagt, da stand ein Rechner und dann kamen sie mit Computerexperten. Das war dann am nächsten Tag, dann haben sie also versiegelt, was an die Tür ran. Ich konnte dann auch nach Hause gehen. Sie waren völlig ratlos mit der Situation, weil sie wollten ja diesen Server haben. Wir hatten auch unten drunter riesen Kellerräume, wo das alles hätte sein können. Und dann kommt am nächsten Morgen, war dann die Demonstration vor unserer Praxis. Und dann kamen die Jungs wieder und kamen dann in die Praxisräume rein. Beate Bahner war dabei gewesen, Hadi Grönefeld vom Mutigmacher waren dabei als Zeugen. Und haben wieder diese Tür aufgemacht Und dann sagt der Computerexperte des Landes Baden-Württemberg, ja, da kann der gestanden haben. Dann guckt er nach oben und oben war so ein Patch-Panels-Schrank, wo man die verschiedenen Dinger verbindet. Und muss ich das wirklich vorstellen, weil es war so bizarr. Das ist der Server. Nein, das ist ein Patch-Panel. Und dann guckt er oben drüber, da war ein Switch. Dann sagt er, das ist der Server. Sag ich, nein, das ist ein Switch. Und dann guckt er wirklich in diesem Raum rum und da steht, auf dem Schreibtisch steht ein Mac. Ja, kennst du einen Macintosh-Rechner? Ja, das ist ein Monitor, das ist nix. Da musst du wirklich ganz stark sein, dass du nicht sagst, also wenn das die Computerexperten des Landes Baden-Württemberg sind, dann wundere ich mich nicht, dass sie so Probleme haben, was aufzuklären. Und da stand auf dem, dann stand da so ein uralter Nassserver, ich weiß nicht, was da drauf war, ein Urlaubsbilder oder was weiß ich, das Ding haben sie mitgenommen, der lief schon seit Jahren nicht mehr. Und dann haben sie draußen am Empfang, ja, die Rechner wollen sie auch mitnehmen. Sag ich, ich habe da schon mal was von Client-Server-Struktur gehört. Sag ich, das ist ein Rechner, da ist nichts drauf. Ja, der braucht den Server. Ja, der ist doch nicht da. Sag ich, ja, genau. Und dann haben die Experten gesagt, ja, es kann sein, dass er da gestanden hat. Man muss sich das wirklich vorstellen, die Hausdurchsuchung der Polizei Baden-Württemberg hat sich nur auf mein Büro beschränkt. Die waren nicht in der Küche, nicht in den Vorratsräumen, nicht im Keller, nicht in dem Behandlungszimmer. Da stand überall alles voll mit Rechnern und sonstigen Sachen. Der Server hätte einfach nur in einem anderen Raum stehen müssen und keiner hätte ihn gefunden, weil sie nicht reingegangen sind. Und das zeigt einfach, dass sie in Wirklichkeit nichts gesucht haben. Sondern es sollte nach außen gezeigt werden, dass der Schiffmann eine Hausdurchsuchung kriegt. Und das stand dann auch in der Rhein-Neckar-Zeitung. Und dann gab es auch Interviews mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Und das ist, finde ich, eigentlich ein Paradebeispiel dafür zu zeigen, es ging darum, einen Praxisbetrieb zu zerstören, ist klar. Ich meine, wenn man die Server die Sachen wegnimmt, ja, und dann auch ein Richter unterschreibt, dass 85.000 Patientendaten eingesehen werden dürfen. Also das war für mich ja der Grund, dass ich aufgehört habe mit der Kassenarztpraxis. Das heißt, wir haben unsere beiden Kassenzulassungen zurückgegeben. Muss man sich vorstellen, so eine Kassenzulassung hat ungefähr einen Marktwert von 50.000 Euro pro Person, die man dann auch weiterverkaufen könnte oder mehr, je nachdem, wie viele Patienten man hat. Wir hatten sehr viele Patienten, weil es gab damals die Gematik, das ist die Infrastruktur, die über Jens Spahn damals als Gesundheitsminister eingeführt wurde, wo dann sich die ganzen Arztpraxen anschließen sollten, um dann die Patientendaten natürlich nur zu Forschungszwecken dann irgendjemand freizugeben. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht. Zumal wir ich habe mir das angeguckt, es gab ein sehr attraktives Angebot, auch für die Praxissoftware, dass man dann also besonders noch Zuschüsse gekriegt hat, die man später nicht kriegt für die Gematik-Infrastruktur. Und ich habe gesagt, okay, melden wir uns an. Und dann habe ich mir die Bedingungen durchgelesen und habe gesagt, das mache ich der Lebtag nicht. Ja, weil ich muss dann die Verantwortung für die Daten übernehmen, während die Eintrittskarte kommt direkt vom Staat. Das heißt, der Staat hätte einen Schlüssel gehabt, um jederzeit auf die Patientendaten zuzugreifen. Und da ist er, nee, also was hier läuft, mache ich nicht. Und das war für uns der Grund, aus der sehr lukrativen Kassenarztmedizin auszusteigen. Man sagt ja immer, wenn jemand auf Privatpraxis geht, das macht er nur wegen dem Geld. Das ist nicht wahr. Du verdienst einem Kassenpatienten sehr leicht sehr viel Geld. Im Zweifelsfall musst du nur gucken, dass der alle 3 Monate bei dir reinschneit und dann kriegt er irgendwo eine Überweisung oder sagt nur mal Hallo. Oder guckst ins Ohr, obwohl du genau weißt, dass nichts drin ist. Das war nie mein Stil, sondern ich wollte eigentlich Patienten behandeln, die ein Problem haben und nicht Patienten behandeln, die ich alle Vierteljahr einbestelle. Wir waren wahrscheinlich die einzige HNO-Arztpraxis, wo du immer kommen konntest, wenn du Ohrenschmerzen hattest, weil wir haben niemanden nach einem Vierteljahr wieder einbestellt, weil das kam ich mir einfach bescheuert vor, Leute zu untersuchen, die gesund sind. Und so auf diese Art und Weise haben wir dann die Kassenmedizin verlassen und sind eine Privatpraxis geworden für mich Schwindelerkrankung und für meine Frau allgemeine HNO-Heilkunde. Und wir bekamen ja auch, muss man auch noch wissen, kurz vorher die Praxisräume gekündigt. Das heißt, das GRN-Klinikum in Sinsheim hat eine Kündigung geschrieben, wo sie reingeschrieben haben, dass ich quasi ihren Ruf schädigen würde, weil ich auf den rechtsradikalen Querdenken-Demonstrationen sprechen würde und sogar dazu aufrufen würde, dass Menschen nach Berlin zu einer Demo gehen würden. Das durfte ich also offensichtlich nicht. Und dann haben sie aber direkt am nächsten Tag offensichtlich die Anwälte von denen gesagt, Freunde, mit so einem Grund könnt ihr nicht kündigen. Und dann haben sie einen Trick angewendet und haben gesagt, und ersatzweise, nachdem diese erste, wir haben es eingesehen, aus diesen Gründen können wir sie nicht kündigen und schreiben wirklich in eine zweite Folgekündigung rein, ersatzweise kündigen wir sie wegen Verstoß gegen das Schriftformerfordernis. Wir hatten nämlich einen langfristigen Gewerbemietvertrag mit einer einseitigen Verlängerungsoption. Und dann haben sie gesagt, wir beschuldigen uns jetzt selbst als GRN-Klinikum, dass wir gegen das Schriftformerfordernis verstoßen haben, haben eine fiktive Sitzung sich aus den Fingern gesaugt und behauptet, und das dann wäre danach nicht schriftlich fixiert worden. Also haben sie selbst gesagt, wir waren schuld, aber jetzt ist das nämlich kein Gewerbemietvertrag mehr, weil wir dagegen verstoßen haben. Jetzt ist ein regulärer und ersatzweise kündigen wir eben nicht fristlos, sondern mit einer Frist von 3 Monaten. Und das ist dann am Ende vor dem Gericht auch, ist diese erste Kündigung, die wirklich nur 1 oder 2 Tage Differenz hatten, von dem Gericht nicht mal gewürdigt worden. Das heißt, das Gericht hat ja gesehen, was der wirkliche Grund für die Kündigung war. In dem ersten Schreiben war ja kein Wort von Verstoß gegen Schriftformerfordernis. Also man konnte wirklich ganz klar sehen, es ist erstunken und erlogen. Und dann wurde es gekündigt. Muss man auch wiederum verstehen. Meine Frau, wir sind eine Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft oder wie auch immer gewesen. Wir haben 2 unterschiedliche Klientele gehabt und auch unterschiedliche Sprechzeiten und auch unterschiedliche Schilder an der Tür. Meine Frau war bis zu dem Zeitpunkt der Hausdurchsuchung auf keiner einzigen Demo, hat sich nie geäußert. Es hätte auch sein können, dass sie gar nicht meiner Meinung ist. Es geht ja ein Riss durch viele Familien und es hätte genauso gut sein können, dass meine Frau gesagt hätte, nee, also was mein Mann da macht, da stehe ich überhaupt nicht dahinter. Ich bin ja voll auf Linie. War nicht so, Gott sei Dank, aber es hätte sein können. Und trotzdem wurde sie mitgekündigt. Wir haben nicht gesagt, wir schmeißen jetzt den Schiffmann raus, aber die Frau Schiffmann darf weitermachen. Ja, so war das.
Bodo, noch einmal zurück in das Jahr 2020. Diese Monate, in denen wirklich sich für viele das Leben total verändert hat. Sprechen wir jetzt einmal nur von dir. Was war ursprünglich deine Motivation, deine persönliche Motivation, dass du dich gegen das Corona-Regime gestellt hast?
Ich wusste ja gar nicht, dass es eins ist. Ich meine, ich war nur ein Arzt und ich war Notarzt und Rettungsassistent und all solche Geschichten. Und ich war damals im Skiurlaub in Österreich und dann kam das so ein bisschen durch die Medien. Ich selbst habe eigentlich Mediennachrichten nicht angeguckt, getreu dem Motto der Stoiker. Also wenn dich was wirklich betrifft, wirst du es mitkriegen. War dann auch so, als sie dann angefangen haben, jeder war nur noch vom Fernseher und ich habe da so ein paar Bilder gesehen, was ist das denn? Ja, und habe aber trotzdem meinen Skiurlaub so einigermaßen genossen, auch wenn sie irgendwo angefangen haben zu spinnen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ganz lustig, ich habe gesagt, die machen Deutschland zu. Und während wir in dem Urlaub waren, bekam ich WhatsApp-Nachrichten von meinem Praxisteam und die haben mir diese berühmten Bilder gezeigt, wo Leute an der Bushaltestelle so... Man hat aber gesehen, wenn man sich die alten Aufnahmen anguckt, die haben kurz vorher noch die Hand genommen und haben sich aufgefangen. Es war wirklich an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und das war für mich der Grund, mich damit zu beschäftigen. Da habe ich gemeint, Jungs, Mädels in der Praxis, kommt runter, das ist ein Hoax. Ja, ich schaue mir das an, wenn ich zurück bin, sprechen wir darüber. Und dann habe ich mir die Zahlen geholt, wie viele Leute sterben normalerweise in Wuhan, wie viele sterben, was ist da in Wuhan und so weiter und so fort. Und habe mich in das Thema eingearbeitet, eigentlich nur mit dem Ziel, mein Praxisteam zu beruhigen und zu sagen, pass auf, wir hatten schon häufiger den Weltuntergang vorhergesagt gekriegt, er findet auch diesmal nicht statt. Und das hat bei meinem Personal auch gut geklappt. Und dann siehst du natürlich in den Medien, dass sie einen Riesenfehler machen. Also wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Notfallmediziner gewesen, bin über den Rettungsdienst in die Medizin überhaupt gekommen. Und wenn du, egal ob du jetzt Rettungsschwimmer bist oder Notarzt oder Rettungssanitäter oder was auch immer oder Ersthelfer beim Massenanfall von Verletzten, dann musst du den Menschen das Gefühl geben, du hast die Lage im Griff. Das heißt, selbst wenn Corona so eine tödliche Erkrankung gewesen wäre, dann hätte eine verantwortungsbewusste Regierung so tun müssen, als hätte sie die Lage im Griff, um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Weil was passiert? Stellen wir uns vor, ich fliege mit dem Flugzeug über Sinsheim, verstreue einen Eimer voll Mehl und sage anschließend, das war von mir das Anthrax oder irgendwas anderes. Und wer jetzt nicht bei 3 im Krankenhaus ist und beatmet wird, der stirbt, dann sind die Krankenhäuser dicht, auch wenn es nur Mehl war. Weil die Menschen dann das machen. Und was hatten wir am Anfang an Symptomen? Kratzen im Hals, kein Fieber, Erkältungssymptome. Das heißt, im März, Februar, März, Erkältungszeit, sagt man Leuten, wenn ihr leichte Erkältungssymptome habt, werdet ihr alle an Corona sterben, völlig absurd. Und ich wollte eigentlich nur die Menschen beruhigen. Das war mein einziges Ansinnen. Ich habe am 14. März ein Video gemacht, das sollte für mich eigentlich das einzige bleiben. Und das hieß keine Panik. Ein anderer Blick auf Corona. Und in diesem Video, keine Panik, ein anderer Blick auf Corona, habe ich versucht, genau diese Fakten, die ich gesammelt habe, den Menschen zu erklären und zu sagen, also dieses Video endet quasi so mit den Worten, ich glaube, wir werden alle sterben, aber nicht an Corona. Und das war so eigentlich so als Abschiedsgag gedacht. Und ganz witzig an dem ersten Video ist, ich habe damals gesagt, naja, wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man einfach jetzt Masken an die Bevölkerung verteilen würde. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch gedacht, dass man sich mit Masken vor diesen Erkältungserkrankungen schützen kann. Ist jetzt natürlich ein bisschen eine blöde Situation für Richter oder Sonstiges, wenn sie sagen, jemand, der sich für Masken ausgesprochen hat, sagt auf einmal, Masken können eventuell mehr schaden als nutzen. Das ist ein ziemlich doofes Argument. Und ja, so kam die Sache. Ansonsten war ich ja ein hoch angesehener Mediziner. Also ganz egal, ob du jetzt bei Yameda warst oder bei Sanego oder bei Top-Mediziner oder beim Who is Who. Ich war dann als einer der 10 bedeutendsten lebenden HNO-Ärzte geführt. Leading Medicine Guide und all solche Geschichten. Also ich war wirklich on top off, was das angeht.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nur ganz kurz, kannst du jetzt im Nachhinein beurteilen, ob das bei dir vor allem dein medizinisches Wissen und deine viele Erfahrung war, die dir gesagt hat, da stimmt was nicht, oder war es vielleicht auch etwas einfach Intuitives oder war es eine Mischung?
Ich habe mir einfach versucht, erstmal objektive Daten zu etwas zu holen, weil ich glaube, Andreas Sönnigsen war das, der auf der Webseite von EBM, das sind die Mediziner, die sich also wirklich auf evidenzbasierte Medizin berufen, der hat später auch geschrieben, wir sehen hier Zahlen ohne Bezug. Also wenn du Zahlen ohne Bezug hast, dann kannst du nicht einschätzen, ob das gefährlich ist. Also wenn ich normalerweise sage, am Tag sterben 10 Menschen an Corona in Deutschland, sagst du, oh Gott, 10 Menschen sterben an Corona. Früher waren es sicherlich genauso viele Leute, die an Grippe gestorben sind, im selben Zeitraum, weil es war einfach Grippezeit. Und wenn du das in der Relation setzt und weißt, dass normalerweise zwischen 2500 und 2600 Menschen sterben, dann sieht das auf einmal nicht mehr ganz so dramatisch aus, wenn 10 Leute sterben. Und wenn du dann noch weißt, dass die 10 Leute, die sterben, in einem Alter sind, was über der normalen Lebenserwartung liegt, dann erst recht nicht. Es gab ja eigentlich sehr gute Daten, auch aus Italien. Man muss den Italienern ja wirklich sagen, sie haben versucht, das ganze Problem aufzudröseln und sie haben die ersten Fälle, die sie hatten, untersucht. Wir wussten also genau, diese Leute, die dort gestorben sind, in Bergamo und wo auch immer, sind gestorben, weil sie schwere Zusatzerkrankungen hatten. Das heißt, wir haben also sehr viele Informationen besessen und ich konnte nicht verstehen, wie ein Staat so verantwortungslos sein kann, die Bevölkerung in Panik zu versetzen. Da gibt es diesen berühmten Ausspruch von Franz Josef Strauß, der gesagt hat, wer ein Volk ohne Grund in Angst und Schrecken versetzt, der betreibt das Werk des Teufels. Und das ist das, was da passiert ist. Das heißt, die Menschen wurden in Angst und Schrecken versetzt und die Menschen hatten Todesangst. Mit Todesangst zu spielen, das geht nicht. Also wenn du als Notarzt, Rettungssanitäter oder ähnliches an eine große Unfallstelle kommst, dann musst du den Menschen, die vor Ort sind, das Gefühl vermitteln, du hast die Lage im Griff. Selbst wenn du die Lage nicht im Griff hast. Das heißt, du musst ganz einfach und ergreifend hingehen, souverän wirken, ruhig wirken, sagen, ich rette euch alle. Dann hast du eine Chance, dass du die Situation so lange beherrschst, bis du die entsprechende Infrastruktur geschaffen hast, die du vielleicht brauchen kannst. Hätte ja auch eine tödliche Pandemie sein können. Aber ich kann doch nicht die ganze Bevölkerung in Angst und Panik versetzen. Ich hätte Sendungen machen können und sagen, liebe Freunde, wir haben Erkältungszeit, wascht euch öfter mal die Hände und wenn jemand krank aussieht, haltet Abstand. Wäre eine gute Nummer gewesen. Das wäre sinnvoll gewesen.
Was gab und was gibt Bodo Schiffmann die Kraft gegen all diese Widrigkeiten, die ihm ja trotzdem widerfahren sind, weiterzumachen.
Ja, ich mag keine Ungerechtigkeiten, sagen wir es mal so. Und wenn du selbst ungerecht behandelt wirst, schon erst recht nicht. Das heißt, am Anfang habe ich ich habe unheimlich viele E-Mails bekommen auf diese ersten Videos hin mit Leuten, die sich bedankt haben, dass ich sie aus der Angst geholt habe und wie wichtig das ist, was ich mache. Und da waren ganz viele Videos dabei, die gesagt haben, du bist vielleicht mutig. Und ich habe gesagt, wieso bin ich mutig? Ja, ich bin einfach nur ein HNO-Arzt. HNO-Arzt ist ein Erkältungsexperte, weil das ist etwas, womit wir unser täglich Brot verdienen. Und wir kennen uns mit Coronaviren aus. Also insofern, ich habe mir eine Meinung gebildet. Ich versuche Menschen zu beruhigen, bin Notarzt. Und dazu muss ich nicht mutig sein. Dass ich mutig sein musste, habe ich irgendwann dann gemerkt ab diesem Video Corona 11, wo mir damals aus dem Bundestag ein Verschlusssache-Dokument zugespielt wurde von einem sogenannten Katastrophenschutzinstitut aus dem Elsass. Und aus diesem Katastrophenschutzpapier ging hervor, dass es eine Stallorder gab, dass Menschen über 80 keine Therapie mehr kriegen, sondern eine schnelle Sterbebegleitung. Und sowas ist rettungsdienstlich ein absolutes No-Go, egal was passiert. Weil ein 5-Jähriger lebt vielleicht noch 3 Stunden und der 80-Jährige noch 26 Jahre. Das weißt du nicht und es steht dir auch nicht zu, das zu machen, sondern es ist deine Pflicht, jedem, dem du helfen kannst, zu helfen und nicht Leute zu töten, weil in ihrem Pass ein Ablaufdatum eingetragen ist. Und das hatte ich damals publik gemacht und dieses Video wurde ohne Rückwarnung und ohne Hinweis und ohne Brief oder Ähnliches von YouTube gelöscht. Und das war für mich ein Schock, weil ich habe vorher gedacht, wir sind in einem Land, wo es keine Zensur gibt, wo du deine Meinung sagen darfst, wo du zwar sicherlich Ärger kriegst, wenn du ein Verschlusssache-Dokument veröffentlichst, aber das Risiko habe ich eingegangen, weil ich gesagt habe, wenn das nicht bekannt wird, dann ziehen die das durch. Und dann bekam ich Informationen von jemand von der Landesapothekerkammer, dass die angewiesen wurden, Betäubungsmittel, Relaxantien und Ähnliches einzukaufen und vorzuhalten, weil man damit rechnet, dass eine große Menschenmenge und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen wurden die Apotheken angewiesen, Tötungsmedikamente einzulagern, um genau sowas umzusetzen. Und wenn ich auf irgendwas stolz bin, also stolz ist eine schlechte Eigenschaft, sollte man nicht sein, aber oder froh bin oder als großen Erfolg werte oder wie auch immer, dann ist es, dass ich dieses Papier veröffentlicht habe, weil damit habe ich unter anderem auch in Frankreich ganz vielen Menschen das Leben gerettet, weil sie das nämlich dann nicht mehr durchziehen konnten. Also das, was in anderen Ländern wie England gelaufen ist, dort wurden diese Leute so umgebracht zu Beginn der Pandemie und wir können sehen, dass die Verordnungsmenge von Midazolam, das ist ein Schlafmittel, Dormicum-Handelsname zum Beispiel, nach oben gegangen ist und zwar absolut synchron zu den Sterbezahlen. Also die Patienten wurden getötet und dasselbe wäre in Deutschland auch passiert und dasselbe wäre auch in Frankreich weitergemacht worden. Die hatten damit angefangen und wie soll ich da aufhören? Ich meine, ich war mittlerweile sowieso im Fokus. Und ich habe auch, dann irgendwann fängst du auch an, verzweifelt zu werden, weil du sagst, das kann doch bitte nicht wahr sein. Und dann kam irgendwie einen Tag später, kam noch der Sucharit Bhakti mit seinem Video um die Ecke und habe ich meiner Frau noch gesagt, guck mal, der sagt dasselbe. Ich war ja froh. Ja, und Klaus Köhnlein war für mich der dritte, den ich wahrgenommen hatte und dann Wolfgang Wodak war der vierte. Das waren die, wo ich gesagt habe, Mensch, die haben dieselbe Einschätzung wie ich. Und dann denke ich so, ich bin doch nicht ganz bekloppt. Und ja, das war so die Geschichte. Und da kannst du, wenn die Ungerechtigkeit weitergeht, wie willst du aufhören?
Jetzt war also die Entscheidung gefallen, ihr bleibt einfach in Tansania. Deinen Schilderungen entnehme ich, dass deine engste Familie, also deine Kinder und deine Frau, damit sehr einverstanden waren, zunächst einmal. Aber die Familie, die zurück in Deutschland blieb, da gibt es ja sicher auch noch einen Teil der Familie, hattest du jemals das Gefühl, wenn dort irgendwas passiert, dass du jetzt nicht hin kannst, nicht helfen kannst, besuchen geht nicht, du kannst nicht so ohne weiteres nach Deutschland reisen? Wie geht's dir damit oder wie ging's dir damit?
Naja, das war eher zu Zeiten von dem Lockdown ein Problem. Da gab es dieses berühmte Video Corona 13, wo ich mehr oder weniger weinend durch Sinsheim gelaufen bin oder durch die Ackerlandschaft, weil mein Vater damals noch gelebt hat und war dement. Und ich konnte ihn also nicht besuchen und er war gestützt und mein Bruder und meine Schwägerin haben sich dann um ihn gekümmert. Und erfreulicherweise ist es bei mir so, dass mein Bruder, meine Schwägerin, meine Neffen und auch meine Schwester da hinter mir standen und mir gesagt haben, dass sie hinter mir stehen. Das hat das leichter gemacht und die sich da auch drum gekümmert haben. Aber das war im Grunde genommen schlimm. Wir haben beide unsere Eltern leben nicht mehr, also auch von meiner Frau, die leben nicht mehr. Also meine Kinder haben keine Großeltern mehr, haben jetzt ihren Opa auch dann vor dem Tod nicht mehr gesehen, was ich durchaus bedauere. Und für meine Kinder, was mich auch wirklich immer wieder wirklich noch tief trifft, also meine Kinder konnten von ihren Kinderzimmern als Kinder keinen Abschied nehmen, sondern die sind quasi so im Haus zurückgeblieben und du warst dann auf einmal aus dieser Welt rausgerissen und bist dann auch da geblieben. Warum sind wir auch, war auch noch ein Grund, warum wir weggegangen sind, weil wir Morddrohungen gekriegt haben gegen die Familie. Also nicht gegen mich, sondern gegen die Familie. Auf mich hat man Mordanschlag durchgeführt. Aber auf meine Familie haben sie Morddrohungen gemacht. Dann hatten wir irgendwie Detektive, die aufgepasst haben, weil muss man sich vorstellen, wenn du der eigenen Polizei im Land nicht mehr vertraust, dann ist das schon eine üble Geschichte. Und das war einer der Gründe, warum wir auch gegangen sind und warum wir dann auch uns schwer getan haben, wieder zurückzukehren, weil die Gegenseite in Anführungsstrichen, es gibt so viel Hass, der einem begegnet, es gibt so viele Leute, die mich tief und innig hassen, für das, was ich gemacht. Also ich habe keine Ahnung. Ich finde nicht, dass ich irgendwas gemacht habe, was böse gewesen wäre.
Wie genau war das mit diesem Mordanschlag? Wo hat das stattgefunden?
Ich war in Berlin bei der ersten Demo, 1.8. und hatte dort mein Auto in der Tiefgarage geparkt und bin dann nach dieser Demo quasi losgefahren, wieder, weil meine Familie war in Holland, die sind nicht mitgegangen, und bin dann mit dem Ding auf der Autobahn gefahren. Ich hatte erfreulicherweise sehr, sehr guten Audi mir geholt gehabt, weil ich diese vielen Strecken fahren musste zu Demos und sonstigen Sachen, weil ich sage, ich brauche jetzt ein Auto, und es war ein ziemlich modernes Auto, und das Auto sagte auf einmal Druckverlust, Reifen vorne rechts. Bin ich sofort reitlich rangefahren und dann war in Rekordzeit die Luft raus. Und dann habe ich jemanden geholt, hat das Ding mitgenommen in die Werkstatt und der hat dann die Reifen halt auch abgezogen und hat gesagt, da ist reingebohrt worden. Das ist nicht so passiert. Ich habe auch Bilder davon. Also er sagt, das ist definitiv, sowas haben sie noch nie gesehen, das ist definitiv mit einer Bohrmaschine gemacht worden. Und so, dass dann halt das Ding, wenn du schnell genug auf der Autobahn bist, halt auch entsprechend platzen kann. Und das war eine Sache, die übrigens auch Kai Stu zur selben Zeit passiert ist, über die Antifa, unsere heißgeliebte, vom Staat bezahlte Terroristenorganisation. Und die haben das mit dem Bus von Kai Stu auf dieselbe Art und Weise. Es wurde auch also ständig wieder Reifen angebohrt mit einer Akkubohrmaschine. Also das war definitiv, weil es zum selben Zeitpunkt auch war, war das ein Anschlag. Also der Audi-Händler, der das Auto dann auch behalten hatte erstmal, hat gesagt, das ist definitiv mit einer Bohrmaschine gemacht worden.
Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo der zu dir sagt, das war Absicht?
Ich habe Gott gedankt, dass er mal wieder auf mich aufgepasst hat. Was er nicht nur einmal gemacht hat, sondern da ich mich behütet und beschützt fühle, kann ich mir keinen besseren Bodyguard vorstellen als meinen lieben Gott.
Jetzt seid ihr also hier geblieben, in Tansania. Was hattet ihr oder was hattest du für ein Gefühl? Wie wurdet ihr hier aufgenommen oder wie waren die Reaktionen hier im Umfeld?
Ach Gott, Tansania ist erstmal, wer Tansania nicht kennt, sollte es kennenlernen. Tansania ist das Paradies. Also ich glaube, wenn das Paradies irgendwo auf diesem Erdenrund mal war, dann war es definitiv zum Beispiel in Tansania. Tansania unterscheidet sich von anderen afrikanischen Ländern in sehr, sehr vielen Punkten. Es gibt hier so gut wie keine Kriminalität. Die Polizei ist nicht bewaffnet. Es gibt faktisch kein Militär. Die Menschen sind sehr freundlich. Wir haben die Hälfte der Menschen ungefähr sind christlich, die andere Hälfte ist muslimisch. Das ist genau umgekehrt. Also in Sansibar sind 80% muslimisch, auf dem Festland sind 80% christlich. Die tauschen auch gern mal ihre Religionen zwischendurch mal aus oder ein Christ heiraten Muslim und dann, das ist ja alles nicht so eng. Die Leute sorgen sich umeinander. Es gibt hier für jeden ausreichend zu essen. Tansania ist kein armes Land. Hier leidet niemand Hunger und hier wächst ständig irgendwas. Dazu haben wir sinnlos schöne Tiere wie Zebras und Giraffen und sowas, die sicherlich ökologisch verzichtbar wären, aber sie sind einfach wunderschön. Und das ist ganz einfach so, dass ich mir, also wenn ich mir vorstellen würde, wie es Paradies mal ausgesehen hat, dann sind wir hier schon verdammt nah dran. Und du wurdest willkommen geheißen. Also die Menschen haben dich, ich muss dir vorstellen, die Polizei hält dich an und die sagen zu dir, welcome to your country, also willkommen hier im Land und das ist dein Land, bleib bei uns und fühl dich hier wohl und hast du schon gesehen, wie schön heute unser Meru aussieht oder der Kilimandscharo aussieht. Die Leute sind hier auf magische Art und Weise freundlich.
Also 2021, da war ja der Corona-Wahnsinn in Europa auf dem absoluten Höhepunkt und genau in dieser Zeit seid ihr eigentlich hierher gekommen. Kann man behaupten, dass hier in Tansania, in diesem Paradies, das eigentlich überhaupt kein Thema war?
Ja, kann man behaupten. Also ich war aber im Juli, August nochmal in Deutschland, habe da das zweite Mal eine Bustour gemacht durch Deutschland. Wir hatten ja eine im Ende des Jahres 2020 gemacht, wo wir am Tag 3 Demos jeweils gemacht haben und davon haben wir quasi eine Wiederholungstour gemacht nach Berlin. Und hier in Tansania war es so, dass die Menschen hier haben ihren eigenen Kopf. Also wenn die Präsidentin sagt, ihr müsst jetzt Maske tragen, dann macht man das mal für eine Woche höchstens und dann ist die weg oder man macht sie gar nicht oder man hängt sie unter das Kinn. Also die Leute sind hier aber auch permanent zum Beispiel mit dem Thema Tod beschäftigt. Weil die sagen, es ist mir eigentlich egal, ob ich am Virus sterbe oder ob ich hier vom Bus überrollt werde, weil der Straßenverkehr hier, der ist, sag mal, sportlich. Muss man sich dran gewöhnen. Und wir haben jetzt also auch in unserem Team, du hast dauernd, dass irgendwo irgendeiner wieder vom Motorrad gefallen ist oder irgendwas anderes. Das heißt, wir haben hier, der Tod ist hier ein steter Begleiter und die Leute gehen damit um und sie haben davor keine Angst. Also du kannst denen keine Angst machen mit einem Virus. Das funktioniert nicht, zumal viele Leute einfach auch noch kein Smartphone haben. Und da muss man allerdings mal als Ergänzung sagen, das war tatsächlich anders am Anfang, weil dann hatten die auch erst Angst, als sie diese Nachrichten in der Welt gesehen haben. Und dann hat Magufuli, der damalige Präsident, etwas ganz Wichtiges gemacht. Er hat nämlich die Berichterstattung über dieses Thema komplett gestoppt. Und in dem Moment war auf einmal niemand mehr in Krankenhäusern. Niemand war mehr krank, niemand hatte mehr Corona, keiner ist mehr gestorben, weil natürlich tötet auch Angst. Ja, das ist eine ganz klare Geschichte und ich meine, John Magufuli ist vielen noch ein Begriff, weil er hat diese legendäre Rede gehalten, wo er einfach Corona-Proben abgegeben hat von der Papaya, von der Ziege, von Motoröl, von allen möglichen und hat denen wohlklingende Namen von afrikanischen Bürgern gegeben und hat das dann im Fernsehen gesagt, Freunde, hier kann was nicht stimmen. Also offensichtlich muss ich jetzt meine Ziege isolieren oder die Papaya, weil die haben Corona. Und das, muss ich sagen, war ein Meisterstück von ihm, was er, auch wenn die offizielle Variante anders lautet, wahrscheinlich mit dem Leben bezahlt hat.
Du hast dir hier ein neues Leben, eine neue Existenz geschaffen, machst auch Safari-Touren für Besucher aus Europa vorwiegend. Erzähl uns ein wenig über dein Leben hier, über euer neues Leben hier. Wie kann man sich zum Beispiel einen Tag in deinem Leben vorstellen?
Ein Tag in meinem Leben ist so, dass ich ja nach wie vor Sendungen produziere, weil ich das für ganz wichtig halte. Also ich verbringe tatsächlich einen großen Teil Zeit auch im Studio, Vorbereitung, Sendungen vorbereiten, schneiden, also das, was ihr auch macht, um eben verschiedene Themen zu behandeln, immer in der Hoffnung, dass irgendjemand das sieht, der das noch nicht weiß. Und ich behandle auch andere Themen, sagen wir mal, warum Deutschland seine Geschichte nicht aufarbeitet, ist für mich ein ganz wichtiges Thema geworden, ein Thema, mit dem ich mich früher nicht beschäftigt habe. Und darüber habe ich dann auch schon wieder E-Mails bekommen, die gesagt haben, also jetzt ist mir klar, hier stinkt was zum Himmel. Also manchmal haben die Menschen andere Einstiegspunkte. Mit Corona erwischst du niemand mehr. Also beschäftige ich mich gerne mit Sachen wie der Geschichte, Atlantis oder anderen weitergefassten Themen bis hin zur Mondlandung oder John F. Kennedy, wo andere Menschen dann eventuell doch einen Zugang dazu bringen, sich eine Frage zu stellen. Entscheidend damit, du kannst niemanden überzeugen von etwas, von dem er nicht überzeugt werden will. Du musst Menschen dazu bringen, dass bei ihnen selbst eine Frage aufkommt. Nach dem Motto, was wäre, wenn der Recht hat? Und deswegen mache ich mit diesen Sachen weiter. Und wir sind hier eine kleine, ich würde sagen, Begegnungsstätte geworden. Viele Menschen, die zu uns kommen, kommen zu uns, um dem Wahnsinn in Europa, in Deutschland zu entfliehen. Und wir werben nicht auf booking.com oder sowas. Du kannst uns nur werben, wenn du dich über einen Telegram-Kanal Hotel Mr. Bodo bei mir meldest. Ansonsten findest du da keinen Zugang zu uns. Und dann musst du dich auch ausweisen, einfach um Trolle wegzuhalten. Das heißt, derjenige, der kommen will, kriegt alles erklärt. Aber wenn es dann konkret wird, sagt man zu ihm, okay, also ich sehe erst deine Flugtickets und ich sehe deinen Passport und dann kriegst du eine Rechnung und dann musst du es auch im Vorhinein bezahlen. Das haben wir die ersten 2 Jahre anders gemacht. Und das hat sich nicht rentiert, in Anführungsstrichen, weil einfach dann Leute teilweise nicht gekommen sind oder wir reingefallen sind. Aber die Leute, die jetzt hier kommen, sind sozusagen durch einen persönlichen Kontakt mit mir gebrieft. Und das merkt man sehr schnell, ob einer jetzt wirklich herkommt, weil er aus dem Wahnsinn in Europa entfliehen will und irgendwo mal ein paar vernünftige Menschen treffen will. Oder ob das jetzt jemand ist, der nur deine Zeit stehlen will. Und mir ist wichtig, dass die Menschen hier in einem geschützten Bereich sind. Und wir hatten auch schon Leute, die hier wirklich sehr krank hergekommen sind und dann auch in einem deutlich besseren Zustand wieder zurückgekommen sind. Weil abgesehen davon, dass dieser Boden hier magisch ist, wir sind immer in einem Paradies, ich habe es schon mal gesagt. Klar. Und im Paradies heilt man nun mal ein bisschen schneller. Wir haben ein sehr schönes, natürliches Essen. Das heißt, wir haben hier wirklich reife Früchte, nichts aus dem Gewächshaus oder ähnliches. Und das ist für die Menschen, glaube ich, ganz toll. Es ist ein geschützter Bereich. Hier musst du dich nicht erklären. Hier darfst du eine andere Meinung haben. Hier darfst du an was auch immer glauben. Ob es das Universum ist, die Erde oder an gar nichts. Das bleibt dir selbst überlassen und keiner verurteilt dich dafür. Egal, ob du jetzt glaubst, dass die Erde flach ist oder rund ist oder viereckig oder was auch immer. Du bist hier unter Menschen, die bereit sind zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Hier ist also wirklich jeder willkommen, auch auf deinem YouTube-Kanal, nehme ich an. Ist dieser YouTube-Kanal, den du ja sehr aktiv und toll betreibst, ist das für dich vielleicht auch eine Möglichkeit, natürlich weiter Kontakt zu halten mit Europa, mit diesem früheren Leben, das du geführt hast?
Nein. Also ich würde ich gar nicht sagen. Also YouTube zum Beispiel wird ja ganz gerne mal zensiert und insofern lasse ich mittlerweile, wenn es kritische Themen angeht, habe ich ein Platzhalter-Video. Das ist dann so ähnlich wie Bernd das Brot. Also ich sage immer, warum seid ihr eigentlich immer noch hier? In Wirklichkeit läuft woanders gerade ein Livestream. Ich kann ja nicht direkt sagen, geht nach D-Live. Also ich streame gleichzeitig halt dann auf X, Facebook und allen möglichen Sachen. Nur bei YouTube tue ich dann Platzhalter hoch, weil es wird sowieso sofort gelöscht, wenn ich da was Richtiges machen würde. Das heißt, für mich ist das ist eine Therapiestunde. Ja, ich bin in einer Gruppentherapie. Ich habe das große Glück, wenn mich irgendwas bedrückt oder ähnliches, dann mache ich eine Sendung. Und dann rede ich darüber und ich weiß, dass mir ein paar hundert Leute zuhören, ein paar antworten mir über den Chat. Und damit kann ich mir Dinge von der Seele reden. Und damit geht's mir gut. Also für mich ist das immer auch eine Druckentlastung, wenn ich eine Sendung mache und hilft mir, Sachen zu verarbeiten.
Wenn dich etwas bedrückt, Bodo, was ist das zum Beispiel?
Naja, es gibt viel, was einen bedrücken kann. Also manchmal hat man einfach die Schnauze voll von dem, was man in der Welt sieht, die Ungerechtigkeiten, die passieren. Sagen wir mal, Rainer Füllmich ist so ein Beispiel, der als politischer Gefangener aus wirklich bizarren Gründen im Gefängnis gehalten wird und den man dort, wie ich finde, misshandelt, wenn man jemanden an seinem 66. Geburtstag quasi irgendwo in irgendein Loch steckt, damit er ja nicht hört, dass draußen Leute sind, die an ihn denken. Das ist Psychoterror und so Sachen machen einen irgendwann wütend. Und natürlich machen einen Sachen wütend, wie die Sachen im Ahrtal damals. Ich hatte ja im Ahrtal versucht zu helfen. Der General oder der Oberst AD Max Eder ist da hingebaut, hat eine Kommandozentrale aufgebaut, hat in einer Schule, die wir zur Verfügung gestellt gekriegt haben, Lebensmittel, Hygieneartikel und alles Mögliche für die Menschen im Ahrtal zur Verfügung gestellt. Und ich habe Geld gesammelt, fast 700.000 Euro. Und diese 700.000 Euro wurden dann auf einmal quasi einkassiert und da war lange nicht ranzukommen. Man muss im Nachhinein jetzt wissen, dass mein Geld vermutlich das einzige ist, was bisher im Ahrtal angekommen ist, und zwar komplett. Während größere Hilfsorganisationen hier eh schon mal 40% abschöpfen für Verwaltungsarbeit, ist mein Geld am Ende angekommen. Aber du wurdest dann dafür, statt dass man gesagt hat, oh, hier nutzt jemand seine Reichweite, um den Menschen dort zu helfen, hat man so getan, als ob wir Rechtsradikale sind, die versuchen, irgendwelche Leute zu werben. Ich meine, es ist bizarr. Als Rechtsradikale ist so eine Sache, die mich immer wieder ärgert, weil meine Familie war nicht auf der Seite von Adolf Hitler. Die sind zweimal geflohen im Krieg. Die Familie meines Vaters sind Vertriebene aus den Ostgebieten unter anderem auch. Das heißt, wir waren schon sehr früh mit diesem Thema auch in Berührung. Und meine Großeltern haben mir damals gesagt, wenn alle Presse nur noch in eine Richtung berichtet, Junge, sei vorsichtig, dann stinkt was. Ja, und das war ja das, was bei Corona passiert ist. Und insofern hatte ich eine Familie, die sich im Widerstand quasi engagiert hat im Zweiten Weltkrieg. Und das ist an uns weitergegeben worden. Und wenn du dann bezeichnet wirst, man sagt, du wärst rechtsradikaler Nazi oder ähnliches, dann ist das eine Sache, die mich früher geärgert hat. Da ich mittlerweile allerdings durch meine Beschäftigung mit der deutschen Geschichte gemerkt habe, dass die Nazis nicht rechts waren, sondern links, kann ich damit ganz gut umgehen. Also dann bin ich gern ein Rechter, radikal bin ich trotzdem nicht, sondern ich bin dann ein aufrechter Christ, der eher für sehr gemäßigte Töne steht, aber für Gerechtigkeit steht, und bin froh, dass ich kein linker Nazi bin. Also insofern hat sich das ein bisschen verschoben. Aber es hat mich früher schon sehr angefuchst, wenn du was Gutes tust. Und was wir alles beim Ahrtal aufgebaut hatten, wir hatten eine komplette Logistikzentrale aufgebaut, damals mit dem Samuel Eckert, die hat die EDV-Firma von ihm hat das dann quasi programmiert gehabt. Wir hatten ein richtiges Warenlager. Die konnten sagen, wir brauchen 3 Notstromgeneratoren, wir haben die abrufen können und die sind dorthin gegangen. Und es wurde alles sabotiert. Wir hatten schon sehr früh, hatte ich versucht, Kontakt aufzunehmen zum Nürburgring und hatte zu denen gesagt, pass mal auf, wir sind Querdenker, wir haben eine große Organisation, wir können organisieren, wir können diesen Menschen unten helfen. Keine Chance. Dann wussten wir auch, dass, weil es ja oben da Kameras gab, wir sahen also genau, was da oben an THW rumgestanden hat, an Roten Kreuz rumgestanden hat und ähnliches. Und wir hatten auch interne Informationen von Leuten, die uns die zugespielt haben. Da oben waren 2 komplette Rettungshundestaffeln. Es ist nicht eine Rettungshundestaffel ins Ahrtal runtergegangen. Man muss sich vorstellen, wenn ich ein Erdbeben irgendwo in der Türkei habe, dann gehen Rettungshundestaffeln aus Deutschland in die Türkei, um Verschüttete zu finden. Und wenn in Deutschland im Ahrtal irgendwelche Menschen gerettet werden könnten, dann hockt die gesamte Katastrophenschutzorganisation da oben. Die einzigen, die da unten geholfen haben, waren die Bauern, also Markus Wipperfürth und Kollegen und Max Eder vor Ort und wir in der Logistik, dass wir Anrufe entgegengenommen haben, Leute gefragt haben und dann gesagt haben, okay, ich habe hier 10 Funkgeräte, ich habe hier das, ich habe hier das, ich habe hier das, und das als Logistik aufgearbeitet haben.
Aber warum wurde das sabotiert?
Warum es sabotiert wurde, ist relativ einfach. Also das klingt jetzt aber nach einer bösen Verschwörungstheorie von mir persönlich. Es war kein Zufall, dass das Ahrtal überschwemmt wurde. Das wurde mit Absicht gemacht und man will bis zum heutigen Tag nicht, dass es wieder aufgebaut wird. Dort sieht es immer noch aus wie im Katastrophengebiet. Da sieht es in anderen Gebieten schon längst besser aus nach irgendwelchen solchen Katastrophen. Die Menschen wurden instrumentalisiert. Man wollte sie umbringen, weil da unten einfach der Regierungsbunker rumsteht, zum einen, der jetzt nicht mehr zugänglich ist, und weil zum anderen ganz einfach untergreifen, da die sogenannten Rheinwiesenlager waren. Ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, über das niemand spricht, wo nämlich deutsche Kriegsgefangene von alliierten Kräften, Engländern und Amerikanern, in einer Massenabschlachtung quasi getötet wurden. Und in den Rheinwiesenlagern, über den hätte man gerne dann endgültig ein Flussbett laufen lassen, so dass da nie wieder jemand hingeht. Weil das ist einfach ein Kapitel, was nicht sehr beliebt ist. Genauso wie der bekannte Regierungsbunker, der damals dort gebaut wurde. Böse Stimmen behaupten, da ist mehr dahinter. Das ist eine der Sachen, die man zum Beispiel, die Max Eder zumindest behauptet. Ich kann das nicht verifizieren. Der aber sagt, dass hier durchaus mit Child Trafficking und ähnlichen Geschichten dieses eine Rolle spielt. Was mittlerweile war das Ding in privater Hand. Es war nicht mehr staatlich besetzt. Und irgendwie interessiert das auch keinen, dass jetzt dieses nicht billige Objekt offensichtlich gerade in Zeiten, wo wir Kriegsspiele machen, niemand zur Verfügung steht. Sollte man davon ausgehen, dass so ein Objekt auf einmal wieder ein gewisses Interesse kriegen würde. Aber man möchte gerne, dass sowohl der Regierungsbunker wie auch das Ahrtal dem Vergessen anheimfällt.
Bodo, diese letzten Jahre, diese Geschehnisse, haben die dich als Menschen verändert?
Ah ja, die haben mich massiv verändert. Das ist gar keine Frage. Also ich bin, sagen wir mal, jetzt allein von dem, was ich mache und wie ich mich auch gegenüber meiner Regierung äußere oder dem Rechtssystem. Also ich würde mich mittlerweile als libertär bezeichnen. Ich glaube, wir wären alle besser dran, wenn es keine Regierung mehr gäbe. Ich bin alter Kriegsdienstverweigerer. Meine persönliche Meinung ist, Arbeit drückt jedem Deutschen eine Waffe in die Hand. Mit der kann er machen, was er will, zum Beispiel seinen Grund und Boden verteidigen und einfach da bleiben. Und wenn er der Meinung ist, er will damit an eine ukrainische irgendwie Front gehen, dann soll er es tun, ist ja sein Gewehr. Und der Rest wird sich darum kümmern. Und dann sage ich, dann hätte ich auf einmal ein wehrhaftes Land. Und würde ich sagen, dann nehmt ihr Militär weg und nehmt ihr Polizei weg. Also früher war ich so, dass ich nicht falsch geparkt habe. Also für mir gibt es so gut wie keine Strafzettel. Ich habe wirklich überhaupt nichts Böses gemacht. Mir macht es eigentlich Freude, muss ich sagen, dass ich jeden Tag auf einmal Sachen lerne, die Welt viel besser erklären, als es früher der Fall war. Also es ist wie ein Puzzle. Du findest überall wieder ein Teil und so langsam aber sicher fängt das Puzzle an, ein Bild zu ergeben. Und du findest auf einmal Erklärungen für Phänomene, die dir früher nicht gefallen haben, weil die Erklärung, die du in der Schule gekriegt hast, einfach nicht gut war. Und jetzt auf einmal verstehst du das. Du verstehst auf einmal, wie unser Geldsystem funktioniert. Fiat-System, hast du ja vorher nicht gewusst. Du wusstest nicht, was ein Bankensicherungsschein ist und all solche Geschichten. Also ich habe viel gelernt. Ich wusste nicht, wie die FED, wer weiß schon, dass eine staatliche Bank eine Privatbank ist, die nicht dem Staat gehört. Und all diese vielen Bauteile, die aus der Geschichte zusammenkommen und dann irgendwann ein großes Ganzes ergeben, das macht Spaß. Also ich sehe mich auch nicht mehr als Arzt. Ich glaube, die Zeit als Arzt war für mich eine Ausbildung. Ich habe das gebraucht, auch um kritisch zu werden, gerade mit der Schwindelmedizin. Ich habe irgendwann festgestellt in meiner Praxis, dass eines der häufigsten Krankheitsbilder, der sogenannte Morbus Meniere, von dem man seit 1861 denkt, dass es ihn gibt, dass es den nicht gibt. Das heißt, ich habe irgendwann gelernt, dass es viel bessere Erklärungen für dieses gibt und habe mich damals schon unbeliebt gemacht bei medizinischen Kollegen, weil ich gesagt habe, also im Gegensatz zu euch kann ich erklären, wie das kommt. Ich kann es wieder nachstellen, ich kann es provozieren und ich kann es therapieren. Und habe damit Menschen helfen können. Und dadurch war ich also durchaus auch geneigt, Sachen in Frage zu stellen, die als in Stein gemeißelt in der Wissenschaft gelten.
Das heißt, du lernst, du bist immer noch ein Lernender, du informierst dich immer weiter. Hat all das jetzt gerade deine Sicht auf die Welt, auf die Menschheit, auf Gott verändert?
Ja, grundlegend. Also ich meine, wenn du erkennst, dass du von Lügen umgeben bist, dann suchst du halt immer weiter. Also du wirst halt zu jemandem, der sich immer mehr Fragen stellt. Also im Grunde genommen kommt bei mir eine Frage zur nächsten und ich suche mir dann meine Antworten, bis dann irgendwann durch diese Sache wieder eine Frage kommt, bis wieder was unlogisch wird. Ich denke gerne logisch, insofern kommt mir das sehr entgegen und das hat alles geändert. Also auch was, wenn du sagst, Gott und die Welt. Ich war früher nicht so christlich, wie ich es heute bin, aber ich habe in der Zeit, als es mir am schlechtesten ging, zu Gott gebetet und habe ihn gebeten, dass er mir Kraft gibt und dass er mir hilft und dass er mir die Angst nimmt. Das hat er gemacht. Und danach war ich quasi wie verwandelt und ich habe gespürt, dass mir Gebete Kraft geben. Und wenn es mir nicht so gut ist, dann bete ich und dann weiß ich, dass mir Gott hilft. Und insofern bin ich erheblich weitergekommen. Wir haben uns sowieso geändert, auch meine Frau. Wir spüren, dass wir im Prinzip eine andere Bewusstseinsebene haben. Wir können zum Beispiel, wenn wir an jemanden jetzt intensiv denken oder sprechen über ihn, dann können wir sicher sein, dass der sich quasi an dem Tag oder am nächsten meldet, auch wenn wir den seit 3 Jahren nicht mehr gehört haben. Also man merkt, dass deutlich mehr Verbindungen zwischen Menschen bestehen, als man uns das beigebracht hat. Ich denke völlig anders über die Schule, über die Lehrsysteme. Ich habe wundervolle Menschen hier kennengelernt. Ricardo Leppe zum Beispiel, der ja ein völlig eigenes Konzept zum Lernen entwickelt hat. Und die Welt ist schöner als die man uns vorgespielt hat.
Zum Thema RKI-Protokolle, die hast du ja selber durchgearbeitet. Was ist für dich daraus ersichtlich geworden? Welches Resümee ziehst du jetzt 4 Jahre nach Beginn dieser Pandemie? Und wie geht's dir damit, mit all diesen Repressionen, die du erfahren musstest, jetzt, mit diesen, wo du diese Erkenntnisse hast aus den RKI-Files, jetzt wo wir wissen, was da drinnen steht, und aber du und auch viele deiner Kollegen immer noch verfolgt und schlecht gemacht werden?
Ich meine, das ist bizarr. Wir wissen auch aus den Bestätigungen der RKI-Files und auch aus anderen Studien massenweise, dass weder die Masken was gebracht haben, noch die Maßnahmen, schon gar nicht die Impfung, sondern dass dadurch nur Schäden verursacht wurden. Und das ist eine Sache, die tut weh, weil das ist eine Ungerechtigkeit den ganzen anderen Menschen gegenüber. Und man fragt sich, wann ist endlich Schluss, dass du nicht, also wie Leute, die jetzt im Gefängnis sitzen, wie Bianca Witschel oder sowas, dass man die ja nicht quasi, die mit Reichtümern überhäuft dafür, dass sie das gemacht hat, was sie als Arzt machen musste, nämlich ihr eigenes Wohl zurückstellen und sich für die Patienten einsetzen. Und das haben wir ja bei ganz vielen Menschen. Also das ist die Ungerechtigkeit bei der ganzen Geschichte. Ansonsten, als ich die RKI-Protokolle angefangen habe, war ich erstmal sauer und hab mir gedacht, Mensch, die haben das genauso gewusst wie wir, aber im Nachhinein war ich denen sehr dankbar. Weil ich habe die ja wirklich durchgelesen. Vielleicht war es gut, weil dadurch habe ich auch zwischen den Zeilen lesen können. Das unterscheidet es dann von dem, was bei Paul Homburg oder so jemand gemacht hat, dass er das Ganze irgendwo nur mit einem Suchmaske durchsucht hat, oder Tom Lausen, dass er quasi das PDF durchsucht hat. Okay, war cleverer, geht schneller, gebe ich zu. Aber dafür konnten sie nicht zwischen den Zeilen lesen. Und ich habe gesehen quasi, wie viel Zynismus da teilweise von den Mitarbeitern kam, die immer bizarrere Vergleiche gebracht haben. Übrigens, jetzt ist die Erkältungswelle noch nicht mal mehr so schlimm wie die von 2016. Und die war ein Witz. Ja, also die haben immer wieder Vergleiche gebracht. Und ich bin ihnen sehr dankbar. Weil wenn man sich zum Beispiel die jetzt freien österreichischen Protokolle anguckt, die waren viel mehr auf Linie, die haben viel weniger gedacht. Die Mitarbeiter, oder es waren die richtig ausgewählten Mitarbeiter, die haben nur Sachen gesucht, die dem System dienlich waren. Während die dem RKI drin waren, hinter den Kulissen, also nicht Schade und Wieler, die haben wirklich sauber wissenschaftlich gearbeitet und haben das auch dokumentiert. Und dafür muss man ihnen unendlich dankbar sein, auch dass sie nicht gekündigt haben und rausgegangen sind, weil wenn sie das gemacht hätten, wären sie durch systemkonforme Wissenschaftler ersetzt worden und wir hätten heute nicht diesen unbezahlbaren Schatz, den wir jetzt haben, über diese Protokolle, die uns noch viel mehr an Weisheiten geben werden. Und insofern, ich bin den Mitarbeitern im RKI hinter den Kulissen furchtbar dankbar.
Würdest du heute, in dem Wissen, welche Konsequenzen dich möglicherweise erwarten, wieder genauso handeln wie damals?
Nein, ich würde aggressiver handeln, weil ich hatte am Anfang, eine sehr große Reichweite und es hat eine Weile gedauert, bis sie mich beschränkt haben. Und wenn ich gewusst hätte von Anfang an, was hier läuft, wäre ich sehr schnell sehr deutlich geworden, weil an dem Anfang hatte ich dieselben Chancen wie der Staat. Das heißt, wenn ich von Anfang an die Infos gehabt hätte, die ich heute habe, und hätte auch die Reichweite gehabt, die ich damals hatte, dann wäre dieses ganze Ding gekippt. Aber man hat sich zurückgehalten, man wollte gar nicht auffallen, man wollte nur ein bisschen beraten, man wollte nur nett sein, wollte die Menschen aus der Angst holen, dass dahinter ein, und man muss es leider so sagen, ein globales Verbrechen steht. Das muss man erstmal realisieren, weil es ist, wenn ich das jemand erzähle, der jetzt nicht sich mit dem Thema beschäftigt hat, und jedes Mal, wenn ich es wieder sage, dass Regierungen vorhaben, die Menschen zu töten, dann klingt das ein bisschen bescheuert. Dann zweifelt man an sich selbst. Und es ist wirklich hart, überhaupt zu realisieren, dass Menschen in der Lage sind, das zu tun, was gerade in Deutschland läuft, dass also mit Absicht eine komplette führende Industrienation zerstört wird, wirtschaftlich, energietechnisch, gesundheitlich. Heute ist wieder irgendein Gesetz durch den Bundestag gedonnert worden für die Krankenhausreform, wo die Krankenhäuser Geld dafür kriegen, dass sie Betten vorhalten. Nicht, dass sie behandeln. Wenn die behandeln, zahlen die drauf. Das heißt, die haben jetzt quasi als Gesetz vorgesehen, dass es den Menschen in Zukunft so geht wie in der Corona-Zeit, dass nämlich die Geschäftsführung des Krankenhauses Geld kriegt vom Staat dafür, dass sie nichts tun. Und das ist wieder eine Sache, muss ich sagen, wo ich sagen will, das macht mich wieder sauer. Ja, da musst du wieder eine Sendung machen, aber leider die Reichweite, die du am Anfang hattest, als man dich nicht zensiert hat, nicht sofort alles gelöscht hat und dich nicht überall als rechtsextremen Schwurbler oder Aluhutträger diffamiert hast und die Leute noch wussten, das ist ein angesehener HNO-Arzt, so wie Sucharit Bhakti ein angesehener, eremitierter Professor ist, und das hat sich leider geändert, aber ja.
Bodo, was ist dir das Allerwichtigste im Leben?
Meine Familie und Gott.
Musik. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, liebe Mechthild, jeder kennt Bodo Schiffmann, nicht nur von seinem YouTube-Kanal, sondern auch allgemein natürlich von der Geschichte, die ihm widerfahren ist. Aber an der Seite von Bodo Schiffmann gibt es natürlich auch eine Frau und die Kinder. Und wir wollen aber jetzt wissen, wer ist diese Frau neben und hinter Bodo Schiffmann? Wie hat sie all diese Zeit erlebt und wie geht's ihr hier jetzt in diesem neuen Leben? Möchtest du uns vielleicht erzählen, wie war das damals, gehen wir ein bisschen zurück, wie war das damals in Deutschland, als diese Hausdurchsuchungen bei euch stattgefunden haben, sowohl in der Praxis als auch in den Privaträumen? Möchtest du für unsere Zuschauer noch einmal dahin zurückgehen mit uns?
Ja, es war ja im Januar 2021 und es war ein Freitagnachmittag und ich bin ja auch Hals-Nasen-Ohrenärztin und wir kamen aus der Praxis und die Kinder hatten Besuch von ihren Freunden und es war eine ganz entspannte Atmosphäre. Ich war gerade dabei, Tee zu kochen für die ganze Familie und ja, dann hat's geklingelt und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, was das für Menschen sind. Ich war total unter Schock und erstarrt und die haben sich jetzt nicht mit Gewalt Zutritt verschafft, aber es war trotzdem, ich habe dieses ganze Unrecht und diese ganze Widersinnigkeit, dass da jetzt Polizei kommt und zu uns, die wir eben unschuldig sind, in einem eigentlichen Rechtsstaat, nicht verstanden. Es war für mich, insgesamt hat sich die Welt auf den Kopf gestellt. Und bis 2020 hatte ich eigentlich immer gedacht, wir leben in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat und dass ich mich mit all meinen Problemen immer jederzeit an die Polizei zum Beispiel wenden könnte. Also darauf habe ich vertraut. Und dass jetzt die Polizei gegen meinen Willen in mein Privathaus kommt und in jede Schublade schaut, das war schon ein Riesenschock für mich. Ich war die ganze Zeit passiv. Sie haben ja unsere Handys mitgenommen, unsere Computer. Und die haben wir auch bis heute nicht zurückbekommen. Aber beim Abschied habe ich ihnen gesagt, dass sie mit ihrem Gewissen heute einschlafen müssen. Und sie mit dieser Verantwortung leben müssen, heute dieses Unrecht getan zu haben.
Jetzt, ein paar Jahre später, wenn du daran zurückdenkst, eben an diese Menschen, die das ja eigentlich dann durchgeführt haben, die Menschen, die in diesen Uniformen stecken oder hinter diesen Schreibtischen sitzen, die das entscheiden, kannst du diesen Menschen verzeihen?
Bedingt. Ich habe ihnen angemerkt, dass sie wissen, dass es Unrecht ist. Ich bin ja auch Traumatherapeutin und ich bin sehr sensitiv mit Menschen. Ich kann mich sehr gut in Menschen hineinfühlen und ich habe ihnen angemerkt, sie wissen, dass es Unrecht ist. Und das ist, gibt mir ein bisschen Trost.
Vermisst du die Zeit, in der du praktizieren konntest als Ärztin aktiv?
Ja, sehr. Also ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt und ich bin eine sehr erfahrene Hals-Nasen-Ohren-Ärztin und wir hatten zusammen die Praxis, Bodo und ich. Und mir gehen oft Patienten durch den Kopf, die jetzt woanders hingehen müssen, zu jemandem, der sie nicht so gut kennt. Und das ist kaum auszuhalten, einfach wenn man Patienten, die besondere Erkrankungen haben, zum Beispiel ein Junge mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte, der eben so auf die Welt gekommen ist und der so ein Vertrauen zu mir hatte, der schon strahlend zu mir reingekommen ist und die Mutter immer gesagt hat, das macht sie bei niemandem, er hat immer nur Angst und bei mir war er einfach im Vertrauen. Und es ist dann schon richtig traurig, wenn ich denke, dass der jetzt zu einem anderen gehen muss, der ihn betreut und einfach dadurch einen Riesenverlust hat.
Hast du das Gefühl, dass du deine Patienten im Stich lassen musstest?
Ja, absolut. Ich war dazu gezwungen. Also uns wurden die Praxisräume gekündigt und wir waren ja davon ausgegangen, dass wir Recht bekommen, wenn wir Widerspruch einlegen. Und die Richterin hatte, als sie uns diesen Widerspruch eben versagt hat, die war total nervös, die war total hektisch und die wusste auch, dass sie einen Fehler macht. Und derjenige, der diese Unterschrift getätigt hat, uns die Kündigung auszustellen für unsere Praxisräume, der ist der Leiter von 4 Kliniken gewesen im Kraichgau, von 4 großen Kliniken, und den kannten wir seit 15 Jahren und waren mit ihm im guten Verhältnis, weil wir hatten ja auch da operative Belegbetten jahrelang und haben mit ihm viel besprechen müssen, organisatorisch. Und wir hatten mit ihm ein gutes Verhältnis. Und ich habe das nicht verstanden, dass er diese Unterschrift tätigt. Und ich bin davon überzeugt, er hat die Anweisung von oben bekommen, aus der Regierung, um uns einfach zu diffamieren und uns lahmzulegen, besonders Bodo. Und ich habe darunter mitleiden müssen. Und mir ist meine Existenz als Ärztin geraubt worden von oben, von der Regierung, und das ist ein Unrecht, was da passiert ist. Ich bin eine sehr erfahrene Hals-Nasen-Ohren-Ärztin und meine Patienten haben dadurch einen großen Verlust. Wir haben ja der Kündigung widersprochen und die Verhandlung war dann im Sommer 2021. So lange haben wir immer unsere Praxisräume noch weiter behalten, weil wir eben durch den Widerspruch in einem luftleeren Raum standen und immer davon überzeugt waren, wir bekommen Recht, weil wir haben damals noch an einen Rechtsstaat geglaubt. Dann im Sommer 21 war diese Verhandlung, und die Richterin, die war so nervös und so fahrig und die war so unsicher in dem, was sie getan hat. Ich habe gespürt, sie weiß ganz genau, das Urteil steht schon fest, bevor die Verhandlung überhaupt begonnen hat. Und es wurde quasi durch einen Trick, den die Richterin hätte durchschauen müssen, dann der Gegenpartei Recht gegeben. Und dieserjenige, der die Unterschrift geleistet hat, unsere Kündigung, der hat mir gegenüber gesessen und der hat mir nicht in die Augen schauen können. Der hat immer an mir vorbeigeschaut oder in eine andere Richtung, und der wusste, es war Unrecht. Und es ist einfach so ganz schwer auszuhalten, wenn man eigentlich genau weiß, ja, sie haben ja auch unseren Angestellten die Existenz geraubt. Wir waren wie eine Familie, wir hatten über 10 Angestellte, die wir schon seit Jahren eingespieltes Team waren und ja, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und einer Gruppe von Patienten einen Anlaufpunkt gegeben hat, eben die sonst keine Hilfe bekommen haben in der Schwindelambulanz.
Hast du noch Kontakt mit Patienten oder gab es irgendwelche Reaktionen auf eure Ordinationsschließung, auf euer Nicht-mehr-Dasein? Reaktionen von euren Patienten?
Wenig. Es ist so, dass ich habe noch Kontakt zu manchen Angestellten, weil wir uns einfach sehr, sehr gut verstanden haben, auch teilweise eben seit über 10 Jahren Menschen, die wir ausgebildet haben und jetzt in Kliniken ringsherum arbeiten, haben auch sofort Spitzenpositionen bekommen. Also als Arzthelferin quasi die rechte Hand vom Professor in der Uniklinik zu werden, aus dem Nichts heraus, weil sie so gut ausgebildet wurde von uns, das ist schon eine Leistung. Und das ist zweien von unseren Angestellten passiert. Das heißt, in den umliegenden Kliniken wurden sie sofort in die Privatambulanz zum Professor gegeben, und weil sie einfach hervorragend ausgebildet waren. Und ich habe noch zu manchen Kontakt. Die Patienten haben sich sehr zurückgehalten. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach da mehrere hundert Menschen stehen und protestieren und sagen, das geht so nicht. Das ist Unrecht. Zum Beispiel auch aus Sinsheim. Wir hatten ja auch viele Patienten, die aus Sinsheim regelmäßig zu uns gekommen sind. Oder zum Beispiel ärztliche Kollegen. Die haben ja auch sich geduckt und haben das so geschehen lassen.
Würdest du heute, nachdem ja einige Zeit vergangen ist und ihr hier gut angekommen seid zunächst einmal, würdest du heute das gerne noch einmal besprechen mit diesen Menschen? Würdest du etwas aufarbeiten, abgesehen von dem großen Ganzen, das ja aufgearbeitet werden soll? Wie denkst du überhaupt über Aufarbeitung? Glaubst du, wird dir jemals passieren?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Aufarbeitung passiert, weil sie passieren muss. Und ich bin auch fest im Vertrauen in das Leben und in das Gute, dass das Gute gewinnen wird. Weil das ist immer so auf der Welt passiert. Und ich würde gerne diesenjenigen, der die Unterschrift unserer Kündigung der Praxis getätigt hat, gegenüberstehen und ihn fragen, wie das gekommen ist und wer ihm den Auftrag erteilt hat, weil er hatte keinen Grund, das zu tun. Er hatte keinen Grund. Wir haben immer unsere Miete bezahlt, wir waren richtig gute Mieter und also wir waren ja an einer Klinik im Mietverhältnis mit unseren Praxisräumen, und er hatte keinen Grund.
Jetzt sind wir hier in Tansania. Ihr habt auch Kinder. Wie geht es euch als Familie hier in diesem neuen Leben? Dir als Mutter, hast du dir zunächst gedacht, du nimmst deinen Kindern ihr Umfeld, ihren Freundeskreis, ihre Rituale. War das schwierig für dich, dieser Neuanfang, diese Entscheidung, als ihr sie getroffen habt?
Es war ja bei uns sehr fließend. Es begann ja mit einem Urlaub nach der Hausdurchsuchung, weil wir alle sehr traumatisiert waren und einfach Entspannung und was ganz anderes gebraucht haben. Und als dann feststand, dass die Kinder nur Online-Unterricht haben werden, sind wir geblieben, weil wir gemerkt haben, wie uns das Land hier gut tut, weil die Energie auch so positiv ist, die Menschen und das Land. Und für mich stand am Anfang fest, ja, wir bleiben jetzt hier ein halbes Jahr vielleicht und dann gehen wir wieder zurück, weil dann hat die Welt begriffen, dass sie sich geirrt hat. Ich habe damals immer noch geglaubt, dass irgendwie wieder gut wird. Aber dann, nach ungefähr einem Jahr, stand fest, beide Kinder haben sich so gut entwickelt und sind hier so gut angekommen und haben hier bessere Schulen vorgefunden, als in Deutschland je zu finden sind, dass sie eigentlich nur Vorteile haben, durch diese Horizonterweiterung in einem fremden Land, in einer fremden Kultur zu leben und perfektes Englisch sprechen zu lernen und auch Swahili und einfach diese Erfahrung machen zu dürfen des Auslandsaufenthaltes. Das ist ja vielen Kindern verwehrt. Also ich habe mir das für mich immer gewünscht und ich sehe da im Moment nur Positives dran. Es ist so, dass ich jetzt mich wieder gut fühle und ja, wenn ich zurückschaue nach Deutschland, einfach denke, das Deutschland, was es früher mal für mich war, das gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Das heißt, das, was dort passiert, auch mit Ärzten wie mir, die auch im Rahmen meiner Trauma-Therapie-Ausübung auch Maskenatteste ausgestellt hat. Wenn ich sehe, was mit Ärzten passiert in Deutschland derzeit, dann kann ich nur sagen, das ist nicht mehr mein Land. Das ist, da kann ich nicht mehr in das Rechtssystem vertrauen. Weil es ist nun mal so, dass wenn ein Traumapatient eine Maske aufsetzt, dass dann sofort die Angst abkommt. Die Angst, die tiefer mit anderen Dingen zusammen, das ist ein Trigger. Und da kann mir keiner was anderes erzählen, das ist einfach so. Und wenn ich dann deswegen angeklagt werde, weil ich diesen Menschen geholfen habe, das steht mir für mich im großen Widerspruch.
Das heißt, ich höre aus deinen Worten heraus, dass es auch eher kein Zurück mehr gibt nach Deutschland. Wird darüber nachgedacht in eurer Familie?
Im Moment ist es der Stand der Dinge, weil wir uns durch die Ausbildung der Kinder, die möchten unbedingt die Schule hier beenden. Im Moment ist es so, wenn es eine Aufarbeitung geben wird und diese Aufarbeitung dazu führt, dass sowohl die Regierung als auch die Menschen begriffen haben, was alles falsch gelaufen ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, auch wieder zurückzugehen. Aber bestimmt nicht für immer. Also hier ist es einfach so paradiesisch schön, also Menschen und Natur, dass ich immer auch ein Teil meines Lebens hier verbringen werde, was die Zukunft angeht. Also ganz zurückgehen könnte ich mir nicht vorstellen, weil ich hier einfach schon zu Hause jetzt bin.
Schön. Mechthild, trotz allem, ihr seid hier angekommen, es ist paradiesisch schön hier. Gibt es etwas, das du trotz allem sehr vermisst?
Ich bin eigentlich, ich bin ja im Rahmen meiner Ausbildung oft umgezogen, auch aber es ist schon so, dass der Ort, dort, wo wir gelebt haben, das war ein richtig friedvoller Ort und einfach mit positiver Energie, mit positiven Menschen, mit positiven Nachbarn. Und also ich vermisse die Straße, in der wir gewohnt haben.
Die Nachbarn?
Das ist einfach eine Heimat gewesen, genau. Es ist Heimat gewesen, es ist eine Art von Entwurzelung passiert. Also es ist die Nachbarn, ich hatte ganz tolle Nachbarn und da war ein gutes Verhältnis. Also einfach so Dinge, die man gut gekannt hat. Also ich gehe ja regelmäßig joggen und ich vermisse meine Joggingrunde. Das ist, also ich bin da so ein Gewohnheitstier. Ich bin da 10 Jahre dieselbe Runde gelaufen und ich vermisse auch meine Joggingpartnerin, die sich auch nicht so richtig aufraffen kann hierher. Viele Menschen haben Vorurteile gegenüber Afrika. Die denken, hier ist es gefährlich. Hier gibt's gefährliche Tiere. Aber also, das ist nicht der Fall, wenn man sich entsprechend verhält.
Also es gibt die Tiere schon,
wenn man das ganz normale Leben führt, dann wird man jetzt nicht von der Schlange gebissen, wenn man jetzt nicht sich ins Gebüsch wirft. Mhm. Mhm. Und es ist schon so, dass viele Menschen eben nicht hierher kommen und mich besuchen kommen, weil sie denken, dass es gefährlich ist.
Mechthild, meine letzte Frage für unser schönes Gespräch. Was ist dir das Wichtigste im Leben?
Auf jeden Fall meine Familie. Und das ist eigentlich das Beste, dass unsere Beziehung nicht daran zerbrochen ist, was wir oft gesehen haben. Dass wir sofort einer Meinung waren und sofort beide begriffen haben, was da schief läuft. Ich habe Bodo immer unterstützt. Und das Tolle ist, dass unsere Kinder uns stolz auf uns sind. Dass sie nicht gegen uns arbeiten und zum Beispiel sagen, was habt ihr uns angetan? Wir können nicht mehr in Deutschland sein. Das ist für mich das Wichtigste, dass die stolz sind auf ihre Eltern, was wir getan haben und dass wir eigentlich noch viel enger zusammengekommen sind als vorher. Also es hat uns als Familie mehr zusammengeschweißt. Es ist so, dass das Wichtigste für mich ist.